Christsein im Gegenwind. So will ich das mal heute übertiteln. Ich glaube, das wird in der nächsten Zukunft, in der nahen Zukunft immer mehr bei uns der Normalzustand werden. Dass wir als Christen stärkeren Gegenwind erleben. Und dass dieses Denken, was wir vielleicht manchmal haben, wenn wir uns anständig verhalten und nichts allzu dusselig uns anstellen, dann müssten uns doch alle mögen. Wir sind doch die Guten sozusagen. Wir tun doch nichts, dass sich das ändern wird. Ich meine, da wo wir nichts tun und gar nichts tun und gar kein, niemand merkt, dass es uns gibt, da könnte das weiter so sein. Aber ich glaube, wir müssen uns daran gewöhnen, dass wir stärker als bisher auf massiven Widerstand stoßen. In unserer direkten Umgebung, je nachdem wie die aussieht, aber auch in der Gesellschaft als Ganzen. Da, wo wir uns klar zu Christus bekennen, als dem, nicht als einen, der uns ein bisschen hilft, sondern als dem Weg der Wahrheit und das Leben und dem Leben. Wo wir uns klar zu Gottes Wort bekennen, nicht als einer Sammlung von inspirativen Sprüchlein, sondern als Maßstab für Lehre und Leben. Da wird es windig und der Wind wird kälter. Ich bin noch nicht so alt. Manche sagen mir, in den 60ern, 70ern, 80ern, da gingen die Sachen ganz anders her mit Demonstrationen und so weiter. Davon kann ich nichts erzählen, aber wenn ich so auf die letzten 15 Jahre zurückschaue oder so, merke ich, wie der Wind schärfer wird. Und einige von euch könnten da Geschichten erzählen, wo ihr auf Widerstand gestoßen seid, weil ihr an euch zu Jesus bekannt habt, weil, wo ihr gesagt habt, bestimmte Dinge, die tue ich so oder nein, die tue ich so nicht, weil ich nicht glaube, dass das in Ordnung ist. In den letzten Jahren einige Fälle bekannter geworden, ihr habt das zum Teil mitverfolgt, ich will das nicht in zu großem Detail ausführen, aber nur mal so ein paar Schlaglichter. Da ist ein Biologielehrer in Gießen an einem staatlichen Gymnasium und der unterrichtet, der ist Christ, der unterrichtet seinen Biologiekurs ganz normal nach Lehrplan, da geht es um Evolution, Entstehung der Welt und so weiter. Und in der letzten Stunde dieses Themas mutet er das seinen Oberstufenschülern zu, nochmal über ein paar alternative Modelle für die Erklärung der Entstehung der Welt zu diskutieren. Sollte man nach meinem schlichten Gemüt von Oberstufenschülern erwarten können, dass sie einfach verschiedene Positionen diskutieren. Ein Fernsehteam macht eine Dokumentation über christliche Fundamentalisten in Deutschland, erklärt, also dieser Lehrer propagiere dort Kreationismus. Das Ganze gibt einen Mordsaufstand und die Politik schaltet sich ein und die Kultusministerin kriegt einen auf den Deckel und zum Schluss muss der Pädagoge, wird dieser Lehrer, ein erfahrener Lehrer, an die Kette gelegt sozusagen, darf also nur noch buchstabengetreu unterrichten, was genauso im Lehrbuch steht und kein Wort mehr, kommt damit noch glimpflich davon. Kurz danach stürzt sich die örtliche Presse, das habt ihr vielleicht mitgekriegt, hier in Marburg auf eine Gemeinde, die auch unter Kreationismusverdacht gerät. Das Verbrechen war, der Pastor dieser Gemeinde hatte einen Artikel, ein Interview mit einem renommierten deutschen Wissenschaftler, der sich kritisch zum Thema Evolution äußert, kopiert und in den Schaukasten seiner Gemeinde gehängt. Und irgendein Spaziergänger hat das gelesen, hat sich aufgeregt, rief bei der Zeitung an und die freuten sich, dass sie mal was zum Schreiben haben. Und es gab wiederum einen Mordsaufschrei und es hieß dann in einem der Zeitungsartikel, der Pastor räumte ein, im Konfirmandenunterricht über die Schöpfung zu lehren. Und ich wundere mich dann, dass niemand merkt anscheinend, wie absurd es wird, wenn sowas dann einem Pastor vorgeworfen wird, wenn er im biblischen Unterricht über die biblische Schöpfung spricht. Letztes Jahr war das Christival in Bremen. Da entzündete sich wieder der Protest, da ging es dann mal nicht um Schöpfung, sondern um das Thema Homosexualität. Zwei Referenten wurden sehr stark angegriffen, weil sie da eine Meinung vertreten, die nicht dem Mainstream entspricht. Die haben sich ganz schnell zurückgezogen, weil sie das Christival nicht beschädigen wollten, haben gesagt, gut, dann macht das ohne uns und so, das ist wichtiger hier, was hier läuft, 16.000, wie viel, 13.000, 16.000 junge Leute, die sollen vor allem von Jesus hören, dann nehmen wir uns nicht so wichtig. Die Proteste gingen völlig ungebremst weiter. Als nächstes ging es dann um das Thema Abtreibung, was auch in irgendeinem von ein paar hundert Seminaren thematisiert wurde. Als nächstes ging es um das Thema Mission. Die wollen ja irgendwelche Moslems bekehren, diese gefährlichen Leute hier. Und es kam zu gewalttätigen Ausschreitungen von Gegendemonstranten, bei denen Leute verletzt wurden. Unter dem Banner der Freiheit und der Demokratie und des Minderheitenschutzes. Jetzt haben wir in Marburg Unruhe, um das höflich auszudrücken, wegen dieses Kongresses für Psychotherapie und Seelsorge. In der übernächsten Woche, also über das Himmelfahrtswochenende, wo es wiederum zwei Referenten, die gleichen, die da zum Christival eigentlich fahren sollten, Seminare halten, und die werden jetzt angegriffen, weil sie Seelsorge machen mit Menschen, die ihre homosexuelle Orientierung verändern möchten. Das ist überhaupt kein Thema bei dem Kongress, aber der Kongress wird jetzt diffamiert als Homo-Heiler-Kongress, was überhaupt kein Thema ist an der Stelle. Und ich hatte schon gesagt, es ist jetzt eine Demo geplant, kein Raum für Sexismus, Homophobie und religiösen Fundamentalismus, mit zwei knutschenden Polizisten drauf, sehr apart, wo oft dazu aufgerufen wird, den Kongress zu verhindern. Und es wird ausdrücklich gesagt, es geht nicht um zwei Seminare, es geht um den ganzen Kongress. Und es wird eigentlich gesagt, es geht nicht um den Kongress, sondern es geht um die homophobe und religiös-fundamentalistische Ausrichtung der evangelikalen Bewegung, Zitat, insgesamt. Und da ist dieser Kongress jetzt ein Symbol dafür. Und da wird jetzt also aus allen Rohren geschossen. Und wenn ich so lese, was wir für Leute sind als Christen, dann kriege ich langsam Angst vor mir selber, habe ich gestern gedacht. Also wir scheinen wirklich gefährliche Leute zu sein. Es gibt viele andere Beispiele. Und ich will das jetzt nicht hier ausführen, das bringt auch nichts. Aber mir ist wichtig, so ein bisschen das Bild zu malen, was hier los ist. Wichtig ist mir zu sagen, wir haben vorhin was von Verfolgung gehört. Da sind Geschwister in China, die ins Arbeitslager gehen, einfach weil sie Christen sind. Und manchmal höre ich dann hier Christen, die sagen, ach ja, wir haben jetzt hier Verfolgung, weil da irgendwelche Hansel gegen den Kongress demonstrieren. Und da würde ich sagen, lass uns da entspannt bleiben und wirklich die Kirche im Dorf lassen sozusagen. Aber lass uns trotzdem wachsam sein, wo Freiheiten von anderen eingeschränkt werden, nämlich zum Beispiel von Referenten, da ein Seminar zu halten. Es geht auch nicht nur um die sogenannten evangelikalen Lieblingsthemen. Also es wird ja gesagt, die reden immer über Abtreibung, über Evolution, über Homosexualität, über solche Themen und über nichts anderes. Hier geht es um Veranstaltungen, wo was völlig anderes im Zentrum steht, wo irgendwo ganz am Rand dieses Thema vielleicht auftaucht und da wird sich drauf gestürzt. Und letztlich geht es nicht um diese Themen, sondern es geht um die Einzigartigkeit Jesu Christi. Es geht um die Botschaft des Evangeliums, die hier angegriffen wird. Und die Frage, die ich mit euch anschauen will, ist, wie können wir als Christen im Gegenwind leben? Wie können wir damit in einer guten Weise umgehen? Wir können uns das jetzt angucken, was hier alles geschrieben wird, und das ist teilweise ziemlich, ziemlich wirr auch, und man kann sich dann amüsieren oder ärgern, je nach Einstellung. Aber wie können wir als Christen reagieren? Und ich möchte einen Text mit euch anschauen aus dem ersten Petrusbrief. Und Petrus schreibt an Christen, die ganz andere Stürme erlebt haben. Also die sich vielleicht etwas amüsiert hätten über das, worüber wir uns hier ängstigen, weil sie wirklich um ihr Leben fürchten mussten, weil sie sich zu Jesus bekannt haben. Und das ist der erste Petrusbrief, Kapitel 3, die Verse 8 bis 18. Endlich aber seid allesamt gleichgesinnt, mitleidig, brüderlich, barmherzig, demütig. Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern segnet vielmehr, weil ihr dazu berufen seid, den Segen zu ererben. Denn, Zitat aus Psalm 34, wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, der hüte seine Zunge, dass sie nichts Böses rede, und seine Lippen, dass sie nicht betrügen. Er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes. Er suche Frieden und jage ihm nach. Denn die Augen des Herrn sehen auf die Gerechten und seine Ohren hören auf ihr Gebet. Das Angesicht des Herrn aber steht wider die, die Böses tun. Und wer ist, der euch schaden könnte, wenn ihr dem Guten nacheifert? Und wenn ihr auch leidet um der Gerechtigkeit willen, so seid ihr doch selig. Fürchtet euch nicht vor ihrem Drohen und erschreckt nicht, heiligt aber den Herrn Christus in euren Herzen. Seid allezeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Und das mit Sanftmut und Gottesfurcht. Und habt ein gutes Gewissen, damit die, die euch verleumden, zu Schanden werden, wenn sie euren guten Wandel in Christus schmähen. Denn es ist besser, wenn es Gottes Wille ist, dass ihr um guter Taten willen leidet, als um böser Taten willen. Denn auch Christus hat einmal für die Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er euch zu Gott führte und ist getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht nach dem Geist. Herr, wir beten, dass du dein Wort an uns segnest. Amen. Wie können wir als Christen im Gegenwind leben? Ich glaube, Petrus hat einige Antworten oder einige Hinweise für uns. Seid allesamt gleichgesinnt, mitleidig, brüderlich, barmherzig, demütig. Vergeltet nicht Böses mit Bösem, Scheltwort mit Scheltwort, sondern segnet vielmehr. Ja, wenn du Petrus fragst, was ist meine Berufung? Dann sagt er, du bist berufen, ein Erbe zu sein. Wie, weil ihr dazu berufen seid, dass ihr den Segen ererbt. Du bist berufen, ein Erbe zu sein. Du sollst Gottes reichen Segen bekommen. Und wenn wir von Berufen reden, wenn wir von Erben reden, dann sehen wir, da geht es nicht um irgendwas, was wir tun können, was wir erarbeiten können, sondern um etwas, was Gott dir schenkt. Und das ist nicht ein Segen heute Vormittag, wo du dich dann mal eine Weile ein bisschen besser fühlst und dann geht es wieder normal weiter, sondern dieser Segen ist die ewige Herrlichkeit in seiner Gegenwart, die Gott dir schenkt. Das ist deine Zukunft. Das ist dein Erbe, wenn du dich Jesus anvertraut hast. Darauf können wir hoffen. Und dann, wenn das so ist, wenn das unsere Grundlage ist, dann können wir entspannt sein, daran, wie wir mit anderen Menschen umgehen. Weil es dann für uns nicht mehr um alles geht. Weil es nicht mehr um unsere blanke Existenz in dieser Welt geht. Manchmal kämpfen Menschen gegen andere, weil sie sich in Frage gestellt fühlen, weil sie sich angegriffen fühlen. Und dann schlagen sie um sich, weil sie sich so wirklich verunsichert fühlen, weil sie das Gefühl haben, der Boden ist unter ihren Füßen weggezogen. Und es nämlich manchmal war bei diesen Protesten, wenn Leute so extrem aggressiv und irrational werden, denke ich, da muss irgendwo ganz tief was angegriffen sein, dass sie so, ja, angeschossen, sagt man ja auch, reagieren. Und wir haben ein Erbe. Und wir haben ein Fundament, was uns nicht unter den Füßen weggezogen wird. Und deshalb können wir ruhig sein. Deshalb müssen wir nicht auf unsere Rechte pochen. Nicht aus einer Position der Schwäche heraus, nee, ist schon gut, lass mal stecken, ich brauche das nicht unbedingt, sondern aus einer Position der Stärke, weil wir reich beschenkt sind, weil wir reich sind in Jesus Christus. Wir sind nicht irgendwelche Grüppchen, die um einen Platz auf dem Marktplatz kämpfen und wir sind eine davon. Sondern wir können ja in Christus ruhen. Und deshalb können wir andere segnen. Deshalb können wir für andere beten. Auch wenn sie uns Übles wollen. Deshalb müssen wir ihnen nicht mit gleicher Münze heimzahlen, sondern können ihnen mit Liebe begegnen. Wir hatten, wie gesagt, letzte Woche diesen Gebetsabend und da wurde auch noch darüber gesprochen, wie können wir denn reagieren und was können wir denn tun als Christen hier in Marburg. Und dann kamen so Ideen wie, wir verteilen Kaffee an die Polizisten, die dann da hoffentlich ihren Dienst tun, aber wir verteilen auch Kaffee an die Autonomen, die da demonstrieren und wollen ihnen einfach die Liebe von Jesus zeigen. Irgendwer schlug vor Freibier, das wurde schnell verworfen, die Idee. Aber es würde wahrscheinlich besser ankommen als der Kaffee. Aber versteht ihr, also es geht darum, wirklich anders zu reagieren. Da kommt ganz viel Hass, da kommt ganz viel Aggression. Wie Elke Werner erzählte aus Bremen, da sind dann zum Teil die Christiville-Jugendlichen mit ihren Buttons und ihren Christiville-Taschen auf der Demo mitgelaufen, weil da nur stand, es geht gegen Faschismus. Da haben die gesagt, ja, sind wir auch dagegen, und sind plötzlich bei der Anti-Christabel-Demo gelandet. Und haben sich ganz nett mit den Leuten unterhalten und waren friedlich. Und da auch, als sie angegriffen wurden, sind die Jugendlichen freundlich geblieben. Und haben nicht irgendwie, sind nicht aggressiv geworden, haben nicht zurückgeschlagen, sondern haben das gelebt. 14, 15, 16, 17-Jährige. Und das, ja, ist, glaube ich, ein Vorbild für uns. Und die Menschen, die uns angreifen, und ich sage bewusst uns, auch wenn ich jetzt persönlich mit dem Kongress nichts zu tun habe, aber wir stehen da mit drin. Die Menschen, die uns da angreifen, das sind nicht unsere Feinde, die wir jetzt zurück bekämpfen, sind Menschen, um die wir kämpfen, dass Jesus sie findet mit seiner Liebe, mit seiner Gnade. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sagt uns Gottes Wort. Wir kämpfen nicht gegen Menschen. Wir kämpfen für Menschen. Also Böses mit Gutem vergelten. Ein weiterer Hinweis, der gerade Berufsrednern besonders quer liegen sollte. Wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, der hüte seine Zunge, dass sie nichts Böses rede, und seine Lippen, dass sie nicht betrügen. Was kommt über meine Lippen? Wenn andere Dummes, Falsches, Böses sagen über mich, oder einfach überhaupt nur Dummes, Böses, Falsches, und ich das lese oder höre, mich darüber aufrege, dann ist die Versuchung da, genauso zu reagieren. Vieles kann man ironisch umdrehen, wenn man so ein bisschen ein Faible dafür hat. Und kann sich da sehr schlau dabei vorkommen und moralisch überlegen. Aber Gott hat uns nicht gerufen in einen politischen Schlagabtausch. Für irgendwelche Parlamentsdebatten zu der Zeit, wo es da noch echte Debatten gab. Und selbst wenn Gott dich in die Politik ruft, ich wünsche mir eigentlich, dass mehr Christen auch da Verantwortung übernehmen, in einer guten Weise. Auch wenn Gott dich da ruft, dann kannst du auch da anders sein. Und dann musst du nicht einfach genau diese Spielchen auf die gleiche Weise spielen. Gott hat dich berufen, zu lieben und seine Liebe weiterzugeben. Der alte Philosoph Sokrates hat die Empfehlung gegeben, alles, was wir sagen wollen, was wir weiter sagen wollen, vorher durch drei Siebe zu kippen. Das erste Sieb ist es wahr. Ja, ich weiß auch nicht genau, ob das stimmt, aber ich schicke das mal an alle Leute in meinem Adressbuch. Also es spricht nicht nur um die Dinge, die ich sage. Prüft das bitte selbst, aber ich habe es jetzt schon mal an 500 Leute weitergeleitet. Kriege ich manchmal solche E-Mails. Das zweite, ist es gut? Und das dritte, ist es nützlich? Hat da irgendjemand was davon? Oder fühle ich mich nur gut, weil ich dieses Geheimnis weiß und jetzt anderen erzählen kann? Und ich muss mich da selber prüfen, immer wieder neu. Bin ich fair in dem, was ich weitergebe? Oder folge ich meinen Vorurteilen? Ich höre irgendetwas über irgendjemanden und denke, oh ja, das passt. Das passt zu dem Bild, was ich von der Person habe. Aber ich habe überhaupt keine Möglichkeit zu überprüfen, ob das stimmt. Ich hatte diese Tage eine Information gekriegt, eine Äußerung, die jemand gemacht haben soll, eine sehr hässliche Äußerung über den Kongress und über die Christen in Marburg. Und ich war gerade dabei, E-Mails auch an unseren Allianzverteiler rumzuschicken und so. Und ich habe dann doch gezögert und habe dieser Person erstmal eine E-Mail geschrieben. Und die schrieb zurück, nein, das war ja alles ganz anders, das habe ich so nie gesagt. Ich bin ehrlich gesagt nicht sicher, ob ich dieser Person an der Stelle glauben kann. Ja, ich glaube ja nicht alles, was man mir erzählt. Nur, ich bin mir es wichtig, da Rücksprache zu halten. Und jetzt steht da für mich Aussage gegen Aussage. Und dann muss ich das so irgendwie einsortieren. Jetzt werde ich den, von dem ich diese Information gekriegt habe, demnächst mal fragen, was war denn da los. Aber ich muss da nicht Detektiv spielen. Aber ich muss vorsichtig sein, wenn ich eine Sache nicht bestätigen kann. Wenn ich eine Sache nicht irgendwo, ja, das nicht sicher weiß, dann soll ich es am besten einfach in der Schublade lassen oder wegschmeißen. Wir sollen nicht diejenigen sein, die ungeprüft Gerüchte weiterverbreiten, weil wir uns das gut vorstellen können, dass das so gewesen ist. Ja, hier in der ganzen Öffentlichkeit, wo es dann um irgendwelche Figuren des öffentlichen Lebens geht, oder bei dir auf der Arbeit oder in der Familie. Hast du gehört, was der in der Abteilung zu dem gesagt hat? Da muss es gar nicht um Christen oder irgendwie diese Themen hier gehen. Und das passt so gut, ja, stimmt, das, so ist er. Und dann erzähle ich das fünf anderen Leuten. Das schadet den Menschen. Das macht uns unglaubwürdig, wenn wir so Zeug weiter verbreiten. Und es gibt Leute, nicht hier aus der Gemeinde, aber wenn ich von denen E-Mail kriege, ganz wichtig, Priorität hoch, Achtung, alles stehen und liegen lassen, dann weiß ich schon, das kann ich vergessen, was der mir da schreibt. Weil das dann wieder irgendein Zeug ist, was der irgendwo aus dem Internet aufgeklaubt hat, was jetzt irgendwer irgendwo plant an schlimmen Dingen. Und dann schreibe ich das sofort ab. Also wir schaden uns selbst und wir geben Jesus nicht die Ehre, wenn wir Leute sind, die Gerüchte weiter verbreiten oder einfach Schädliches oder einfach Bösartiges. Wie können wir im Gegenwind bestehen? Ein drittes, was Petrus sagt, ein gutes Gewissen bewahren. Petrus ist Realist. Der kennt ja sein eigenes Herz. Der hat eine Menge erlebt. Und der weiß, wir können Angriffe nicht vermeiden. Es wird irgendwo Widerstände geben. Wir können das Risiko aber verringern oder wir können die Sache auch irgendwo auf eine andere Ebene bringen. Er sagt hier, wenn ihr dem Guten nacheifert, Vers 13, wer ist es, der euch schaden könnte? Und das ist eine ziemlich interessante Frage, weil er schreibt an Christen, die verfolgt oder mindestens diskriminiert wurden. Und denen dürften eine ganze Menge Leute eingefallen sein, die ihnen schaden konnten, ganz egal, was sie nehmen oder was sie nacheifern. Aber er sagt, wenn ihr gut handelt, in diesem Sinn, wenn ihr so handelt, wie Gott das von euch möchte, dann gebt ihr euren Gegnern keine oder eine kleinere Angriffsfläche. Al Capone ist bekanntermaßen verurteilt worden, nicht wegen seiner mafiösen Tätigkeiten, seiner Morde und sonst irgendwas, sondern ich glaube wegen Steuerhinterziehung. Er hatte da, das ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, uns mit Al Capone zu vergleichen, aber er hat sich an dieser völlig für ihn unnötigen Stelle eine Blöße gegeben, wo ihn seine Gegner dann, Gott sei Dank in dem Fall, gekriegt haben. Es ist gut, wenn wir uns keine Blöße geben. Es ist gut, wenn wir dem Guten nacheifern, einfach weil es gut ist. Ja, einfach weil es Gottes Wille ist, dass wir so handeln. Aber es ist auch gut, weil wir damit nicht noch mehr gefährden. Es gibt die Erfahrung von Christen in Ländern, wo Christenverfolgung herrscht, auch von Missionaren, die aus anderen Ländern gekommen sind, dass sie toleriert werden manchmal vom Regime, weil sie nützlich sind. Wir wissen, die wollen hier Menschen zu Christen machen. Das mögen wir nicht, aber die führen hier ein Krankenhaus. Oder wir die Leute, die da zu denen hingehen in diese Kirche, die hören auf zu trinken und sich zu prügeln. Und da merken wir, das hat eine positive Auswirkung. Und deshalb, solange die es nicht zu doll treiben, dulden wir das, was die machen. Das gibt es immer wieder, diese Reaktion von ganz nichtchristlichen, antichristlichen Regierungen und Behörden, die einfach letztlich dann auch sehen müssen, dass Ruhe ist und dass sie ihre Arbeit machen können. Petrus sagt auch, in Vers 16, wenn ihr ein gutes Gewissen habt, und zwar zu Recht, wenn ihr aus reinem Gewissen handelt, dann prallen die Anklagen von euch ab. Dann fallen diese Rufmordkampagnen, die es damals gab und die es auch heute geben kann, fallen auf die Angreifer zurück. Wenn sie euren guten Wandel in Christus schmähen, das ist ja irgendwo ironisch. Also wenn das alles ist, was sie euch vorwerfen können. Ich habe hier in diesem Aufruf gelesen, evangelikale Christen vertreten ein binäres Geschlechterbild. Also sie glauben, dass die Menschen als Männlein und Weiblein geschaffen sind. Da habe ich gedacht, also wenn das Schlimmste ist, was sie uns vorwerfen können, dann ist es noch nicht so fürchterlich. Wenn wir ein klares Gewissen haben, dann können sie uns eigentlich nicht packen. Ich war im letzten Jahr mal eingeladen zu einer Podiumsdiskussion hier in Marburg im Trauma, was nicht so ein Zentrum des evangelikalen Gemeindelebens hier ist. Und da wurde ein Film gezeigt, einige haben den dann auch danach nochmal mit uns angeguckt, namens Jesus Camp, der also angekündigt wurde als ein Film über evangelikale Kinderarbeit oder so, nicht ganz in den Worten. Und es war ein ganz skurriles Camp irgendwo in North Dakota, wo wirklich Kinder Gehirn gewaschen werden, würde ich auch sagen. Und es wurde in dem Film so suggeriert, als wenn so die Evangelikalen sind. Also wenn ich evangelikal sage, übrigens meine ich uns mit Charismatiker und Pfingster und so weiter immer mit. Es war also eine ganz groteske Sache. Und eine der Vorbereitenden hatte gesagt, wir müssen aber auch einen Evangelikalen auf dem Podium haben, sonst ist das unfair. Wir können nicht nur über die reden, während die gar nicht da sich wehren können sozusagen. Und dann ist sie auf mich gekommen. Und ich habe irgendwie ein paar Tage nochmal mir Bedenkzeit erbeten und bin dann dahin und gesagt, wenn die mich da fragen, dann gehe ich hin. Und ich hatte ziemlich weiche Knie, muss ich sagen. Also wenn dann ein Film erst läuft, wo man sieht, was das alles für gefährliche, tendenziell bombenschmeißende Leute sind, und dann stellst du dich anschließend aufs Podium und sagst, ja, und, hallo, ich bin einer von denen. Aber in dem Film so nicht, aber bla bla bla. Ist ja dann manchmal die Stimmung dann auch so ein bisschen problematisch. Und ich dachte echt, was passiert da? Ich hoffe, ich bin nicht mit irgendeinem Märtyrerkomplex dahin gegangen. Aber ich habe mir gesagt, okay, ich will gut Stellung beziehen und ich will freundlich bleiben. Weil ich kann auch sarkastisch werden. Ich kann auch ein bisschen böse werden, wenn der Heilige Geist mich nicht daran hindert. Aber ich will freundlich bleiben. Und wenn es die Demonstration ist, dass die anderen, die für Toleranz sind, den bösen Fundamentalisten dann dazu Kleinholz verarbeiten, dann ist das ja auch eine Demonstration wert. Dann straft sie das Lügen. Deshalb komme ich jetzt drauf. Wenn sie euren guten Wandel in Christus schmähen, sage ich, dann sollen sie mich dafür angreifen, aber nicht dafür, dass ich mich in der Diskussion unfair verhalte. Letztlich war das alles ganz friedlich. Diese Podiumsdiskussion war erstaunlich straff geleitet. Und jeder durfte dann mal zweimal was sagen und so. Und das war alles ganz nett. Dann ich bin heil nach Hause gekommen. Die haben gar nicht kapiert, was Evangelikale eigentlich sind und so. Das war alles ein bisschen komisch. Aber ich habe mich gefreut, da sein zu können. Und das war mir einfach wichtig. Ich bin nicht dahin gegangen, um die Diskussion zu gewinnen. Um die alle zu überzeugen. Um die alle zu bekehren. Ich hätte nichts dagegen gehabt, wenn die alle hintergekommen wären. Aber das war nicht mein Ziel. Sondern mein Ziel war da, ein Zeuge zu sein für Jesus und auch ein Zeuge für unsere Bewegung. Und zu sagen, wir sind keine aggressiven Leute. Wenn andere aggressiv werden, dann ist das deren Problem. Aber wir handeln nicht auf diese Weise. Und wie gesagt, die anderen waren dann auch nicht so... Also eine Vertreterin, die hat dann diese Veranstaltung eingeführt, bevor der Film überhaupt losging, sollte die also so das Ganze einleiten. Da sagt man normalerweise ja so ein paar freundliche Worte und sagt, achten Sie mal jetzt auf so und so. Und sie fing gleich an mit dem Statement, was wir hier gleich sehen werden, ist Kindesmisshandlung. Dachte ich, holla, das geht gut los. Aber so viel schlimmer wurde es dann nicht. Also es ist gut, wenn wir unser Mann stehen oder unsere Frau in Christus, aber wenn wir dabei eben wirklich Jesusmäßig sind. Petrus weiß, das ist mir jetzt noch wichtig, das funktioniert nicht immer. Wir sagen also, wir sind lieb und wir tun keinem was und dann sehen die anderen, ach, die sind ja lieb und sind dann auch lieb. Das muss man nicht sehr weit gucken, um festzustellen, dass das nicht immer funktioniert, denke ich. Das wisst ihr aus eigener Anschauung. Und oft gibt es trotzdem Gegenwind, manchmal gibt es auch genau deshalb Gegenwind. Weil die Christen anders sind. Und wenn du nicht so reagierst, wie dein Gegenüber das von dir erwartet, dann macht das manche erst recht aggressiv. Dann erzählen sie dem Pastor einen schweinischen Witz und hoffen, dass er jetzt rot wird und in Ohnmacht fällt oder irgendwas oder ganz entsetzt die Polizei ruft. Und dann reagiert man irgendwie freundlich. Und das kann dann erst recht Gegenwind geben. Und Christen werden gerade da geärgert, werden da gemobbt, werden da auch verfolgt, wo sie sich eben abheben von ihrer Umwelt, da wo sie anders sind. Da, wo sie anderen Werten folgen, wo sie sagen, das mache ich nicht mit. Und Petrus sagt, es kann sein, dass ihr leidet um der Gerechtigkeit willen. Das kann euch blühen. Und er erinnert sich an das, was Jesus gesagt hat. Nämlich, selig seid ihr, wenn ihr um der Gerechtigkeit willen leidet. Selig, also ihr seid glücklich zu preisen, ihr könnt euch freuen. Wenn sie euch dran haben, weil ihr Gottes Willen tut. Wenn ihr um guter Dinge willen, Taten willen leidet, wie es in Vers 17 heißt. Und nicht um böser Taten willen. Wenn du um böser Taten willen leidest, dann bist du halt selber schuld und dann musst du halt das die Suppe auslöffeln und dann kriegst du wahrscheinlich nicht wahnsinnig viel Mitleid. Du hast ja selber eingebrockt, na gut, das ist normal. Ne? Ich immer, wenn Leute sich aufregen, dass sie geblitzt worden sind und also diese Raubritter, und denke ich, naja, ich ärgere mich da und ich finde es auch nicht so nett, das direkt vor den Ortsausgang zu stellen, das Ding, aber gut, da steht 50 und ich fahre 54 und so muss ich mich nicht aufregen. Aber wenn ich um guter Taten willen leide, nur weil ich das tue, was Gottes Wille ist, was gut ist. Dann sagt Petrus, dann bist du glücklich zu preisen. Ist auch nicht schlecht, wenn du dann nicht leiden musst. Man soll das ja nicht suchen. Aber wenn du in die Situation kommst, dann weißt du, du bist in guter Gesellschaft. Denn genau das haben sie mit Jesus gemacht. Das Gleiche befindest du viele in der ganzen Geschichte, die vieles erlitten haben. Einfach, weil sie Jesus gefolgt sind oder weil sie erkannt haben, was richtig ist. Manchmal auch Menschen, die keine Christen sind, wo sie gesagt haben, das ist richtig und das ist falsch. Und danach handle ich. Und ihr könnt mit mir machen, was ihr wollt. Und dann haben sie mit ihnen gemacht, was sie wollten. Aber Petrus sagt und Jesus sagt, selig seid ihr. Ihr seid in der richtigen Spur, ihr seid in der Spur von Jesus. Und ihr habt alle seine Verheißungen auf seiner Seite. Ein viertes, Petrus sagt, wir sollen bereit sein zum Zeugnis. Seid allezeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Wir müssen nicht mit jedem alles in jeder Situation bis zum Ende durchdiskutieren. Das werdet ihr gemerkt haben, dass das unterschiedlich ergiebig ist, unterschiedlich viel bringt. Und dann ist es gut, einfach zu sagen, du, ich glaube, wir beenden das Gespräch hier, wir haben jetzt unsere Meinungen ausgetauscht und das heißt, wir haben immer noch jeder dieselbe wie vorher. Jetzt ist auch gut. Aber es ist wichtig, dass wir gesprächsbereit sind und dass wir auch gesprächsfähig sind. Und dass wir eine Gesprächsebene finden, die auch Sinn macht in dieser Situation. Also es gibt manches, was richtig ist, aber was nicht in jeder Situation schlau ist. Also kannst du diesen Demonstranten gehen und ihnen dann einiges aus 3. Mose vorlesen. Darüber, wie Gott sich das Zusammenleben von Männlein und Weiblein vorstellt. Ich vermute, dass das nicht sehr weit führt. Sondern da würde ich erstmal, und das ist eigentlich auch so die Herangehensweise jetzt, dass wir sagen, Moment mal, wir leben doch in einem freien Land. Da darf doch sonst jeder in einer Unistadt wie Marburg, was gibt es hier für Veranstaltungen? Jede Woche. Die kuriose Leute, die hier ihr Zeug zum Besten geben und wo sich keiner aufregt, dann müsste das doch auch noch möglich sein. Und dann können wir diese Freiheit einfordern. Und das dürfen wir auch öffentlich tun, das dürfen wir auch lautstark tun. Also ich glaube nicht, dass wir grundsätzlich immer unterm Teppich kriechen müssen. Paulus stellt sich hin und sagt, Moment mal, ich bin römischer Bürger, was macht ihr eigentlich mit mir? Ich habe Rechte. Er macht das nicht, weil das unter seiner Würde ist, da jetzt gefangen genommen zu werden, sondern um des Evangeliums willen und um Gottes willen. Und deshalb ist gut, und da läuft zurzeit einiges, und vielleicht habt ihr da auch einen Draht noch, wenn das ihr mit Leuten redet, dass ihr einfach direkt im Gespräch seid. Wenn einer sagt, habt ihr gehört, da machen die Fundamentalisten wieder so einen verrückten Kongress, dass ihr dann sagt, du, ich kenne da so ein bisschen die andere Seite. Es kostet was. Oder dass ihr Leute anruft. Ich habe im Sonntagmorgenmagazin, war letzte Woche, ein wunderbarer, langer Artikel über diese ganze Debatte. Ich weiß nicht, ob ihr es gelesen habt. Sehr fair, sehr ausgewogen, noch ein langes Interview mit einem dieser Referenten, die da angegriffen wurden. Und ich habe dann zum Telefon, ich wollte erst eine E-Mail schreiben, und ich gesagt, nee, habe zum Telefon gegriffen, habe da angerufen, hatte auch dann diesen Redakteur am Telefon. Und habe mich einfach bedankt für die gute, faire Berichterstattung. Ich denke, da rufen nicht so viele Leute an, beim Sonntagmorgenmagazin und zumindest bei der Redaktion. Und die anrufen, wollen sich normalerweise beschweren. Und dann wirkt das schwer, wenn einer anruft und sagt, danke, das ist gut. Gute journalistische Arbeit, das kriegen manche andere Medien nicht hin, die wesentlich größere, eigentlich fittere Redaktionen haben, einfach mal beide Seiten darzustellen. Danke. Oder eben auch mal zu sagen, Moment mal, so geht's aber nicht. E-Mails, Leserbriefe. Und da geht's wieder nicht um den Gegenangriff. Da geht es nicht darum, aus allen Rohren zu schießen. Manchmal schreiben Christen Leserbriefe. Ich sage, wenn du es im Hauskreis erzählt hättest oder so, aber so bitte nicht in die Zeitung, weil sie dann wieder zurückschießen, weil sie dann nicht, würde ich sagen, im Geist Christi handeln, sondern losballern, weil sie sich irgendwie angeschossen fühlen. Und das ist, ich habe in den ersten Tagen, als das losging mit diesem Kongress, gebetet, dass keine Leserbriefe kommen. Und zumindest keine von der falschen Sorte. Ja? Es ist dann zwar richtig vielleicht sogar, was der sagt, vielleicht ist es auch falsch, aber es ist lieblos und es ist einfach so reingeknallt und es wird dann noch von der Redaktion gekürzt, dass dann nur noch das Gemeine da steht oder so. Also da ein bisschen behutsam sein mit Sanftmut und Gottesfurcht, sagt Petrus zum Thema Leserbriefe schreiben. Also wir sind aufgerufen, Zeugnis zu geben von dem, was uns wichtig ist. Wir sind nicht angetreten, um Auseinandersetzungen zu gewinnen. Wir sind nicht angetreten, um Sympathiepunkte zu gewinnen. Sondern wir treten an, um Menschen zu gewinnen. Und zwar nicht für irgendwelche ethischen Positionen, nicht für irgendwelche Werte, nicht für irgendwelche Prinzipien, sondern für Jesus. Und wenn Sie Jesus kennenlernen, dann wird sich auch Ihr Wertesystem verändern. Und das, lass uns das im Zentrum haben. Nur wenn Sie uns auf irgendwelchen Nebenkriegsschauplätzen angreifen, dann ist es auch wichtig, mal irgendwo qualifiziert zu antworten. Aber lass uns die Mitte dabei nicht aus dem Blick verlieren. So, ich habe das eben schon gesagt, das ist das Letzte und dann bin ich auch fertig. Wenn wir tatsächlich angegriffen werden, wenn wir diffamiert werden und wie gesagt, die Einschläge rücken näher, dass da irgendwie, gibt es immer wieder jetzt Geschichten, auch in England und anderswo, aber auch hier, da ist, fragt die Kollegin, was hältst du denn vom Thema XY? Und er sagt dann, naja, ich habe so meine Meinung. Und nächsten Tag wird er zum Chef zitiert. Wir wissen uns in guter Gesellschaft. Auch Christus hat einmal für die Sünden gelitten. Der Gerechte für die Ungerechten. Er hat als Unschuldiger gelitten, hat seinen Mund nicht aufgetan. Und da sollten wir nicht vor Empörung rot anlaufen, wenn mal einer uns auf die Füße tritt. Wir können aus der Stärke unseres Erbes heraus handeln. Aus dem heraus, was wir in Christus empfangen haben. Also, wie können wir leben als Christen im Gegenwind? Und jetzt konkret, jetzt auch in dieser Situation hier in Marburg, und das gilt dann für viele andere Situationen genauso, wir können eintreten, segnend und fürbittend. Für den Kongress, für die Besucher, für die Mitarbeiter, für unsere Stadt und auch für die Gegner des Kongresses. Können sie segnen. Wir können und müssen uns auch beugen unter Schuld. Das will ich auch nicht ausblenden. Wo haben wir tatsächlich Menschen abgelehnt? Wo waren wir tatsächlich lieblos? Wo haben wir tatsächlich Vorurteilen Raum gegeben? Es gibt ja gerade dann bei diesen Protesten immer wieder Leute, die in evangelikalen Gemeinden waren und das als sehr verletzend erlebt haben und dann irgendwann weggeblieben sind. Da ist gut, wenn wir uns da auch drunter beugen. Wir entschuldigen uns nicht für das, was in der Bibel steht. Aber da, wo wir lieblos gehandelt haben, da ist es gut, wenn wir auch dazu stehen und das auch Jesus bringen und das auch bekennen und manchmal auch vor Menschen bekennen. Sagen, ja, wir sind nicht die, die alles richtig machen. Das ist nicht unser Anspruch. So, wir können allen begegnen, die uns auf diese Sache ansprechen, ob das Kommilitonen sind, Kollegen, ob das die Presse ist, ob das Demonstranten sind, denen wir auf der Straße begegnen. Dann können wir in der Liebe Christi begegnen. Wir müssen nicht mit Rechthaberei auftreten. Wir wollen uns nicht provozieren lassen. Sondern die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Und lass uns dieser Liebe Raum geben. Ich habe einen Schlussgedanken von Roland Werner, der auch bei dem Kongress beteiligt ist, der auch sehr in der Schusslinie ist bei dieser ganzen Thematik, der auch namentlich in diesem Demonstrationsaufruf genannt wird, inklusive Christustreff und dass die dann ihre Gottesdienste haben. Die Demo ist am nächsten Donnerstag, da ist abends dann CT-Gottesdienst, die gucken schon, was sie machen, also am 21. Lass uns auch da beten, dass dieser Gottesdienst geschützt ist. Aber Roland schreibt genau zu diesem Thema Christsein im Gegenwind. Und damit will ich schließen. Alle Erfahrungen der Geschichte und auch die des Christivals lehren, gerade der Gegenwind kann zum Aufwind werden, wenn wir unsere Arme ausbreiten lassen und uns der Macht und Liebe unseres Gottes anvertrauen. Der Wind seines Geistes kann und wird uns führen, sodass am Ende nicht wir siegen oder die anderen siegen, sondern dass Gott in seiner Wahrheit und in seiner Liebe, das gehört immer zusammen, Recht behält. Und dafür lass uns eintreten, dafür lass uns beten. Herr, wir danken dir, dass du der Lebendige bist und dass du, ja, dass Johannes von dir sagt, wir sahen seine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit. Und du begegnest dem Sünder nicht nach seiner Sünde, sondern nach deiner Barmherzigkeit. Aber du nennst die Sünde auch beim Namen und du legst den Finger in die Wunde. Und wir wollen das beides auch tun, in deiner Nachfolge und in deinem Geist. Und dazu leite du uns. Dazu bewahre du uns vor Hochmut, vor Arroganz, vor Rechthaberei. Aber bewahre uns auch vor Feigheit, vor Menschenfurcht, vor Anpassungsdruck, dass wir zu bestimmten Themen dann überhaupt gar nichts mehr sagen. Jesus, du bist den Weg gegangen bis ans Ende und wir wollen, wenn es nur um kleine Unannehmlichkeiten geht, dass uns einer dann nicht mehr so mag oder mal blöd anmacht, dann wollen wir zu dir stehen und zu dem, was du sagst. Dazu stärke du uns. Dazu fülle uns mit deinem Heiligen Geist. Dazu leite du uns. Und wir wollen konkret für diesen Kongress beten, der hier übernächste Woche stattfinden soll. Dass er stattfinden kann. Dass er nicht gestoppt wird durch irgendwelche Ausschreitungen. Wir beten, dass es friedlich bleibt in unserer Stadt. Dass niemand verletzt wird, dass niemand zu Schaden kommt. Wir beten für die Polizisten, dass sie ihre Arbeit gut tun, aber dass sie auch bewahrt bleiben. Und wir beten für alle, die sich aufmachen wollen, gegen diesen Kongress zu protestieren oder ihn zu verhindern, ihn zu stören, dass du ihnen begegnest, in deiner Liebe und in deiner Wahrheit. Und wenn wir diesen Menschen begegnen, wenn wir in unserem Umfeld mit Menschen zusammenkommen, die da sehr aufgewühlt sind wegen dem, was Christen da tun, dann lass uns in deinem Geist reagieren, nicht in unserer fleischlichen Weise. Und Herr, wir wollen auch nicht vergessen, wie gut wir es immer noch haben und deshalb danken wir dir von Herzen für die Freiheit, die wir genießen können. Dass es da eine Freiheit gibt, die wir einfordern können, auch für so einen Kongress. Dass das nicht sowieso ausgeschlossen ist. Und deshalb wollen wir jetzt noch für unsere Geschwister beten in China, von denen Mark erzählt hat, die ganz anderes zu leiden haben. Jeder hat die Herausforderung, in der er steht, aber wir beten für diese beiden Brüder, dass du bei ihnen bist und bei all den anderen, deren Namen wir nicht kennen, dass sie deine Nähe erfahren, in Arbeitslager oder da, wo sie sind, wo sie sich versteckt haben. Und dass sie an dir festhalten, dass sie erleben, dass du sie festhältst. Und wir beten auch dort, dass du ihr Schicksal wendest und dass sie freigelassen werden, dass ihre Rechte respektiert werden, die auf dem Papier in der Verfassung stehen. Aber vor allem beten wir, dass dein Name verherrlicht wird. Und dass, wenn wir um der Gerechtigkeit willen, wenn unsere Geschwister in der Welt um der Gerechtigkeit willen leiden, dass andere es sehen und anfangen zu fragen, wer ist dieser Gott? Und dass sie dich preisen. Amen.